Boah, Leute, oh mein Gott. Ich habe gerade Romans getroffen und wisst ihr, wie die ihren Sommer verbringt? Sie hat einfach so ein Ticket der EU gewonnen und kann jetzt einen Monat durch Europa jetten. Naja, mit dem Zug. Trotzdem, einfach krass, sie zahlt da gar nichts für.
Guten Morgen, Sarah. Ich bin gerade aufgewacht. Ja, das ist doch was. Ihr wollt nicht wissen, was der Flug gekostet hat, damit ich hier in Texas sein kann.
Boah, Junge, ist das geil. Ja, frisch, stabil. Ich weiß bei mir gar nichts, was ich nach dem Abi machen soll. Dabei ist es ja eigentlich schon soweit, aber... Naja, habt ihr eigentlich schon irgend so einen Plan?
Ach ja, wenn ich das so höre von Romans, also ich habe auch richtig Lust erstmal zu reisen. Ich habe mir überlegt, ich werde mir jetzt auch erstmal Europa anschauen.
Joa, ich habe auch überlegt, im Ausland zu studieren, wenn ich aus den USA zurück bin.
Ja, nur weil Romans jetzt so ein bisschen Urlaub machen kann, ne? Aber eigentlich weiß ich gar nicht. Ist es wirklich so einfach seine Sachen zu packen und einfach zu reisen in Europa oder im Ausland zu studieren?
Europa nimmt auf.
Hey Leute, ich bin die Lara Schwidder, Journalistin bei Salon 5, der Jugendredaktion von Korrektiv. Am 9. Juni ist Europawahl und diese Wahl kann viel verändern, auch bei uns direkt im Alltag. Das ist unsere letzte Folge zu den Europawahlen und dieses Mal wollen wir uns mit dem Thema Reisefreiheit beschäftigen. Wir schauen uns an, was die Reisefreiheit in der EU für uns bedeutet. Wie können junge Menschen durch Europa reisen, hier studieren und lernen? Und was bedeuten eigentlich offene Grenzen für uns? Wir haben schon 3 Folgen zur Europawahl veröffentlicht. Checkt einfach die anderen Folgen ab, damit ihr alle wichtigen Nachrichten zur Europawahl kennt. Und noch etwas. Wir möchten euch darauf hinweisen, dass die Sprachmemos, die ihr vorhin gehört habt und die ihr immer wieder in diesem Podcast hören werdet, nachgestellt sind. Sie haben so nicht stattgefunden. Aber wir wollen euch mit den Sprachmemos ein Gefühl dafür geben, wie die Gespräche aktuell zwischen Jugendlichen stattfinden. Für euch erzählen die Salon 5 Jugendreporterinnen und Reporter Sarah, Kevin und Aref von den Themen, die junge Menschen aktuell beschäftigen.
Sarah, by the way, hast du schon eigentlich irgendeine Idee, wo es hingehen soll für dich mit deiner Europareise? Ich meine, wie machst du das alles so organisatorisch? Verstehst du, was ich meine? Weil dein Gehalt ist ja jetzt schon etwas beschränkt, sag ich mal.
Ja, also Geld ist schon noch ein Problem. Aber ich habe mal geschaut und bis Ende des Monats kann ich mich noch bei diesem Programm bewerben, wo auch Romans gewonnen hat. Und ich hoffe einfach, dass das klappt. Ich würde so gern mal durch Osteuropa reisen und da wäre so ein Zugticket halt super praktisch.
Junge, klingt das geil. Ich habe richtig Bock drauf. Aber noch eine Frage. Brauche ich eigentlich irgend so einen Reisepass dafür?
Also in der EU brauchst du keinen. Ich weiß nicht ganz, wie es in Kroatien ist. Als ich früher immer mit meinen Eltern da war, mussten wir da immer super, super lange im Auto an der Grenze herumstehen. Aber es gibt ja auch genug Länder, in die wir einfach so reisen können.
Stimmt. Einreisen dürfen wir als EU-Bürgerinnen und Bürger grundsätzlich in alle Länder der EU. Das steht sogar in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union. In Artikel 45 heißt es:
Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger haben das Recht, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten.
Das ist gemeint, wenn wir von der Freizügigkeit in der EU sprechen. Wer in der EU lebt und die Staatsangehörigkeit eines EU-Landes hat, darf jederzeit in andere EU-Länder gehen und dort Urlaub machen oder unter bestimmten Voraussetzungen auch dort leben. Gleichzeitig gibt es noch den sogenannten Schengen-Raum. Und der ist wichtig für uns. Wer in einem Schengenland lebt oder sich in einem aufhält, kann ohne Passkontrollen in andere Schengenländer reisen. Heißt, zwischen diesen Ländern gibt es keine Grenzkontrollen. Offene Grenzen kann man auch sagen. Die Länder dürfen jedoch an ihrer Grenze Polizeikontrollen durchführen. Dazu muss man sagen, Schengen ist nicht das gleiche wie die EU.
Man kann auch als Nicht-EU-Staat Teil des Schengen-Raums werden, zum Teil eben auch nur manche der Abkommen eben unterstützen.
Das ist Nicole Kleb. Sie arbeitet für die Bertelsmann-Stiftung und beschäftigt sich in der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik mit europäischer Außenpolitik.
Und da gibt es beispielsweise die Schweiz, die eben als Drittland, also als Nicht-EU-Staat, trotzdem das Schengen-Abkommen unterzeichnet hat. Es gibt ganz viele Länder, die aber auch Teil der EU sind, die es nicht unterzeichnet haben oder nur bei einzelnen Sachen mitmachen. Das heißt, es ist nicht Pflicht, dass man dabei ist, aber die allermeisten EU-Staaten sind tatsächlich dabei.
Dabei sind 23 von 27 Mitgliedstaaten der EU und Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz. Die Schengen-Länder müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Offene Grenzen bringen ja auch Risiken mit sich. Dass zum Beispiel Menschen, die Verbrechen begangen haben, einfach so ohne Kontrollen von Land zu Land ziehen können. Dazu sagt Politikwissenschaftlerin Nicole Kleb.
Und da gibt es eben bestimmte, vor allem zum Beispiel polizeiliche oder terroristische Maßnahmen, die man eben als Staat treffen muss, um das eben sicherzustellen, aber eben auch die Außengrenzen der EU gemeinsam mitzuschützen. Also gibt es eine ganze Reihe von Gesetzen, Richtlinien und Verordnungen, die man als Staat eben unterzeichnen und sein eigenes nationales Gesetz übernehmen muss.
Wenn man dann aber erstmal drin ist im Schengen-Raum, müssen die Grenzen offen bleiben. Nur unter außergewöhnlichen Umständen können Mitgliedstaaten wieder Grenzkontrollen einführen, sagt Nicole Kleb.
Beispielsweise bei Terroranschlägen, um eben sicherzustellen, dass diese Terrorzelle oder wer auch immer das gewesen ist, dann eben nicht den jeweiligen Staat verlässt, um eben zu fliehen beispielsweise. Und das sind so ganz, ganz enge Ausnahmen, die es im Schengen-Abkommen schon gibt, wo man sagen kann, okay, die Grenzen dürfen wieder hoch, aber auch nur zeitlich begrenzt und da gibt es eigentlich keine Kulanz. Und wenn man es eben verletzt, dann gibt es entsprechend auch Verfahren.
Auch während der Covid-Pandemie wurden viele Grenzen wieder kontrolliert. Erst da ist vielen wohl bewusst geworden, dass offene Grenzen nicht selbstverständlich sind.
Finde ich richtig nice, dass ihr durch Europa reisen wollt. Wird auch Zeit. Ey, endlich, raus aus Bottrop. Wir sollten die Welt sehen. Wenn ich in Barcelona studiere, könnt ihr mich dann ja auch besuchen kommen.
Boah, ja, Mann, das wäre so geil.
Der Schengen-Raum macht vieles einfacher. Laut der EU pendeln jeden Tag rund 3,5 Millionen Menschen in andere Länder, um zu arbeiten, zu studieren oder Familie und Freunde zu besuchen. Würden die Länder jeden Grenzübertritt kontrollieren, würde man an den Außengrenzen viel länger warten und sich vielleicht gegen den Job im Ausland entscheiden. Auch die Länder sparen durch die offenen Grenzen Verwaltungskosten, sagt Politikwissenschaftlerin Nicole Kleb. Und gerade für junge Menschen bringen offene Grenzen auch viele Möglichkeiten.
Ganz vorne mit dabei ist, man kann einfach im Ausland studieren beispielsweise, aber trotzdem noch bei den Eltern wohnen gegebenenfalls. Das spart sehr, sehr viele Kosten. Man kann auch eine Ausbildung einfach irgendwie auf der anderen Seite machen. Also diese Flexibilität, einfach, dass man sein Leben planen kann, wie man möchte und an den Start, in dem man möchte und mal eben in den Zug steigt und einfach durchfährt ins nächste Land.
Um das möglich zu machen, gibt es viele Absprachen zwischen den EU- und den Schengen-Ländern. Dabei gibt es manchmal aber auch Probleme. In den letzten Jahren wurden die Außengrenzen zum politischen Zündstoff. Die EU-Politiker und Politikerinnen haben unterschiedliche Vorstellungen davon, wie stark die Außengrenzen gesichert werden sollen. Die Regeln dafür müssen aber die Mitgliedstaaten gemeinsam entscheiden.
Wer darf rein, wer darf dann tatsächlich wo auch hinfahren, denn es ist so einmal im Schengen-Raum drin, darf man sich auch als Tourist beispielsweise oder eben als geflüchtete Person frei bewegen. Und da müssen wir natürlich alle Grundsätze haben. Und wir wissen es ja aus Europa, da sind sich alle beim Thema Migration immer so ein bisschen uneinig. Es gibt da auch Institutionen wie Frontex, die ja auch zum Teil in der Kritik stehen. Und da muss man das Thema auch nochmal angehen, dass wir da gemeinschaftlich eine Lösung finden, damit es dann auch keine Rufe gibt, da irgendwie Grenzen in Europa wieder hochzuziehen.
Die EU ist sich aber einig darin, dass die Grenzen für Geflüchtete dicht sein sollen. In den letzten 10 Jahren wurde der Grenzschutz massiv verstärkt. Warum? Die EU-Staaten wollen die Migrationsbewegung nach Europa kontrollieren. Die Maßnahmen werden von vielen Menschenrechtsorganisationen kritisiert. Geklärt ist das Thema noch lange nicht, sagt Nicole Kleb. Dass wir in Europa weitgehend frei herumreisen können, ist nur durch die sogenannten Schengen-Abkommen möglich. Und die sehen strenge Regeln für die Mitgliedstaaten vor. Über die Regeln gibt es zwar auch immer wieder Streit, wie bei der Sicherung der Außengrenzen. Aber unterm Strich haben wir viele Vorteile durch den Schengen-Raum. Nehmt euch nur einen Moment, um euch vorzustellen, wie die EU mit Grenzkontrollen aussehen würde. Wäre nicht so cool, oder?
Boah, Leute, ey, ich pack's nicht.
Was ist los?
Könnt ihr euch noch an Romans erinnern? Die mit dem Zug durch ganz Europa reist?
Ja, was ist mit der?
Ich habe einfach auch so ein Ticket gewonnen. Das ging so mega easy.
Hä, als ob? Wie heißt das nochmal? Ich wollte mich da vielleicht sogar auch noch bewerben.
Ja, guck mal, ob das noch geht. Discover EU heißt das.
Ja, ich habe gerade mal kurz gegoogelt. Ja, ich bin ein bisschen zu spät dran. Die Bewerbungsphase ist schon zu Ende. Aber ja, geht im Herbst erst wieder.
Discover EU. So heißt eine Aktion vom Bildungsprogramm Erasmus Plus. Jugendliche können sich bewerben, um gratis Reisetickets für die EU zu bekommen. Das funktioniert im Grunde so. Wer 18 Jahre alt ist und in einem EU-Land wohnt, kann sich in 2 Bewerbungsrunden pro Jahr anmelden. Einen ist im Frühling, einen im Herbst. Mitmachen können auch Menschen aus Ländern, die am Erasmus-Programm teilnehmen. In der letzten Runde im April wurden 35.000 junge Menschen ausgewählt. Sie bekommen jetzt sogenannte Travel-Pässe. Damit können sie durch Europa reisen. An 7 Reisetagen innerhalb eines Monats dürfen die Jugendlichen gratis Züge, Fernbusse oder Fähren nutzen. Nur Unterkunft und Essen müssen alle selbst zahlen.
Buongiorno und Grüße aus Italien. Boah, ich bin hier gerade an so einem Bahnhof mitten im Nirgendwo und morgen geht's mit der Fähre nach Kroatien. Es ist so krank heiß hier, aber wirklich so unglaublich schön. Wartet, ich schick mal ein paar Bilder.
Sarah, die Bilder sind der Hammer. Ganz anders als in den Staaten.
Ja, Italien, das klingt schon nicht schlecht, auf jeden Fall. Aber ich dachte, du kannst nur mit dem Zug dahin fahren. Ich wusste gar nicht, dass es auch mit der Fähre geht.
Nee, Fähre geht auch. Und man kann auch echt super weit. Ich könnte theoretisch bis in die Türkei.
Mit Bus, Bahn und Fähre durch Europa reisen ist wirklich einfach. Dahinter steckt eine smarte Idee, das Interrail-Ticket. Als es vor über 50 Jahren eingeführt wurde, gab es einen richtigen Hype unter jungen Menschen in Europa. Alle wollten mit dem Zug losfahren. Heute hier, morgen dort. In Fernsehbeiträgen oder auf Fotos aus der Zeit sieht man junge Leute mit großen Rucksäcken bepackt in Fernverkehrszüge steigen. So romantisch ist es heute nicht mehr, aber dafür ist auch alles einfacher geworden. 33 Länder kann man mit dem Zug oder auch der Fähre bereisen. Die Europäische Union, aber auch zum Beispiel Großbritannien oder die Türkei. Und im Gegensatz zu 1972 kann man Fahrpläne und Zugstrecken einfach mit dem Smartphone checken. Dank kostenlosem Roaming in der EU sogar ohne extra Gebühren. Für das Zugfahren selbst zahlt ihr nur einmal. Ihr entscheidet euch für einen Interrail-Pass und könnt an euren Reisetagen einfach Zug fahren. Oft auch ohne nur reservieren zu müssen. Der ganze Spaß kostet teilweise bis über 700 Euro.
Arif, mein Bester, wie läuft's eigentlich bei dir in den USA? Kommst du irgendwann nochmal zurück?
Ich fühle mich super wohl hier. Bald geht's aber wieder zurück. Ich habe aber echt gar keinen Bock mehr auf Deutschland. Ich will in Barcelona studieren.
In Barcelona? Du willst da studieren? Das ist doch in Spanien, oder nicht?
Klar geht das.
Wer eine Staatsbürgerschaft in einem EU-Land besitzt, darf in jedem EU-Land zu den gleichen Bedingungen studieren wie die Locals. Trotzdem kann es Hürden geben. Viele Unis in Europa haben noch ganz andere Aufnahmebedingungen als nur euren Abischnitt. Und in vielen Ländern gibt es auch noch Studiengebühren. Spielen wir mal durch, wie es Arif in Barcelona gehen würde. Arif will in Barcelona studieren. Die Universität de Barcelona klingt nett, findet er. Und er findet auch einen Bachelor, der ihm gefällt. Advertising, Public Relations and Marketing. Als EU-Bürger kann er sich dann normal bewerben. Natürlich muss er sich erstmal informieren, ob sein Abi in Spanien anerkannt wird. Nach langer Suche findet er die Info, dass Schulabschlüsse aus anderen EU-Staaten anerkannt werden. Soweit, so gut. Nur sind die Infos alle nicht so einfach zu finden und Arif sieht, dass der Bachelor 4 Jahre dauert und dass er für das Studium zahlen muss. Insgesamt rund 24.000 Euro. Und es kommt noch eine weitere Hürde auf Arif zu. Wer langfristig, also mehr als 3 Monate, im EU-Ausland leben will, muss das schon gut planen. Das hat uns Felicitas Wühler vom Europäischen Verbraucherzentrum geraten.
Klar, wenn ich mich dauerhaft irgendwo niederlasse, und wirklich auswandere, umziehe, dann sollte ich mich damit beschäftigen, habe ich irgendwelche Anmeldepflichten, wie ist es mit meinen Versicherungen, lohnt sich das für mich, ein Bankkonto im anderen Land zu eröffnen, lauter solche Fragen sollte ich mir dann stellen.
In Short die Regeln. Wenn Arif länger als 3 Monate in Barcelona leben will, muss er sich dort anmelden. Dabei muss er auch nachweisen, dass er studiert und an einer Hochschule eingeschrieben ist. Und er muss krankenversichert sein. Wenn er nicht in Spanien arbeitet, bezahlt seine deutsche Krankenversicherung. Da muss er höchstens nochmal die europäische Krankenversicherungskarte bestellen. Nur wenn er arbeitet, muss er auch vor Ort versichert sein.
Wenn ich jetzt nur länger irgendwo Urlaub mache oder ein Auslandssemester mache oder sowas, dann gibt es jetzt rechtlich nicht so schrecklich viel zu beachten. Das sind dann mehr praktische Fragen, wie finde ich eine Unterkunft, was mache ich mit meinen Dauerverträgen, die ich habe, solche Fragen.
Hey ihr, Sarah, ich hoffe, du hast eine gute Zeit auf deiner Reise. Ey, ich habe mir das jetzt noch einmal angeguckt, wie ich in Barcelona studieren könnte. Also erstmal ist das super kompliziert, da Infos zu finden. Ich bin das ja gewohnt, das Auslandsjahr hier in den Staaten zu organisieren. War auch nicht so einfach. Aber wenn das noch alles auf Spanisch ist. Außerdem kostet das Studium da richtig viel Geld. Über 20.000 Euro.
What? Das ist echt ein bisschen krass. Kannst du dir das überhaupt leisten?
Hä, was? Ich dachte, Studiengebühren gibt's nur in den USA, aber das klingt eigentlich schon richtig scheiße, ne?
Ja, ich habe mir jetzt überlegt, vielleicht studiere ich doch einfach in Deutschland, aber mache eben ein Auslandssemester. In der EU wird das auch gefördert mit Erasmus. Und sonst gibt es auch super viele Programme. Mal sehen.
Mit Erasmus Plus konnten schon über 13 Millionen Menschen in Europa in einem anderen Land studieren, forschen, zur Schule gehen oder ihre Ausbildung machen. Erasmus Plus heißt das Programm der EU heute. Die EU-Kommission hat dafür 4 Milliarden Euro im Jahr eingeplant. Wenn ihr zum Beispiel in eurem Studium 1 oder 2 Semester im europäischen Ausland verbringen wollt, könnt ihr euch auf eine Erasmus-Förderung bewerben. Das hat ein paar Vorteile. Ihr zahlt keine Studiengebühren im Ausland, sondern einfach den Betrag eurer Heimathochschule. Wenn ihr im Ausland Prüfungen besteht, werden die für euer Studium anerkannt. Und ihr bekommt ein bisschen Geld für das Leben vor Ort. Für Studierende aus Deutschland sind das je nach Zielland rund knapp 500 bis 600 Euro.
Guck mal, Arif, du kennst dich da um diesen ganzen Auslandsaufenthalten aus und kennst du vielleicht irgendeine Möglichkeit, wo man einfach so arbeiten kann? Weil ich habe jetzt so früh noch gar keinen Plan, was ich studieren will. Aber eine Weile in Spanien, ja. Ja, das klingt schon eigentlich recht nice.
Du, Kevin, ich glaube, bei Arif ist es gerade so um die 3 Uhr nachts. Aber ich kann dir da auch mithelfen. Ich mache ja gerade mein FSJ und ich bin da auch super happy mit, aber ich habe tatsächlich auch mal darüber nachgedacht, das Ganze im Ausland zu machen. Da gibt es auf jeden Fall ein paar Programme für. Vielleicht habe ich die Links auch noch irgendwo gespeichert. Ich schicke dir die gleich mal.
Sarah, du bist eine Maschine. Dankeschön.
Freiwilligendienste und Au-pair-Programme sind auch Möglichkeiten, wie ihr für eine Weile ins europäische Ausland könnt. Wie schon gesagt, dürft ihr innerhalb der EU überall hinreisen und leben. Nach 3 Monaten müsst ihr euch dort anmelden und den Behörden sagen, was ihr da macht. Mal angenommen, ihr habt keine Lust, irgendwo zu jobben oder einfach Urlaub zu machen. Ihr wollt was Besonderes erleben und vielleicht auch einfach was Cooles machen? Dann ist vielleicht der Europäische Freiwilligendienst was für euch. Das ist ein Programm im sogenannten Europäischen Solidaritätskorps. Unsere Jugendreporterin Nele macht so einen Dienst gerade in Polen. Sie arbeitet da in einem Kindergarten und hat auch Spaß an dem Job.
Also mir gefällt es sehr gut, aber es ist natürlich nicht perfekt, vor allem weil es halt ein Volontariat ist. Das heißt, die Umstände sind nicht luxuriös, aber davon geht man halt aus davor. Die Arbeit im Kindergarten macht mir ganz viel Spaß. Also grundsätzlich ganz gut.
Kurz gesagt, die EU vermittelt Freiwillige zwischen 18 und 30 in einem Dienst bei anerkannten Organisationen, wo sie sich zum Beispiel für die Umwelt, für geflüchtete Menschen oder für kulturelle Projekte einsetzen. Nele meint, das sei im Gegensatz zu selbstorganisierten Aufenthalten recht einfach.
Also das ist ein richtig großer Vorteil an dieser Organisation, weil nach dem Abi, also ich habe letztes Jahr Abi gemacht, wollte ich halt richtig gerne einen Freiwilligendienst im Ausland machen. Aber die meisten Organisationen, da muss man halt relativ viel Geld bezahlen, damit man das machen kann. Und irgendwie wollte ich das halt nicht und es mir auch nicht so sinnvoll erschienen. Und mit European Solidarity Corps hat man halt die Möglichkeit, dass einem Unterkunft gestellt wird. Man ist komplett versichert. Man bekommt die Anreise und die Abreise, beziehungsweise nicht gesamt bezahlt, aber man bekommt ein Budget zur Verfügung gestellt und man kann halt versuchen, in diesem Budget zu bleiben und man bekommt Taschengeld.
Guten Morgen. Wir haben ja in den letzten Tagen viel über Reisen und so gesprochen. Deswegen habe ich mich gestern auf so einer Party hier auch mit ein paar Leuten darüber unterhalten, was ich nach dem Abi vorhabe. Und die Amerikaner fanden das richtig krass, dass man einfach so auch in anderen EU-Ländern studieren und da ohne viel Stress hinreisen kann. Die meisten hier bleiben halt echt immer in den Staaten und eine Reise nach Europa oder Studium hier ist was für die Rich Kids.
Hey Arif! Boah ja, in so Hollywood-Filmen ist das ja auch immer eine richtig große Sache, wenn mal jemand die USA verlässt. Aber warum eigentlich? Mit dem Pass bekommen die doch easy ein Visum, oder?
Naja, du musst halt ein Weltmeer überqueren und einen teuren Flug bezahlen. Das ist es wohl eher. Die US-Amerikaner brauchen überhaupt kein Visum, um Urlaub in Europa zu machen.
God damn, das wusste ich gar nicht. Aber okay, ich weiß von einem Kollegen, der hat ja so Verwandte in Türkei und so weiter, ne? Und ich weiß auf jeden Fall von dem, dass es richtig anstrengend ist, die so in Deutschland zu besuchen. Also, das geht halt für die, weil die halt Family haben, you know? Aber die müssen halt mad viel nachweisen für so ein Visum, you know?
Ach krass, ey. Was muss man denn da alles nachweisen?
Wenn das Heimatland nicht gerade einen besonderen Deal mit der EU hat, brauchen Menschen aus dem Ausland ein Visum. Und zwar ein Schengen-Visum. Ihr erinnert euch, einmal im Schengen-Raum können Touristen ja überall hinreisen. Deswegen haben die Schengen-Länder gemeinsame Vorschriften und ein gemeinsames Visum. Um das zu bekommen, müssen Menschen aus dem Ausland ein bisschen was einreichen. Ihren Pass, das Visaformular, ein aktuelles Foto, eine umfangreiche Krankenversicherung, ihre Fingerabdrücke und vor allem Nachweise über den Zweck ihres Aufenthalts, ihre geplante Reiseroute, ihre Unterkunft, ausreichend Geld und über ihre Absichten, in ihr Heimatland zurückzukehren. Und vor allem Geduld, sagt auch die Politikwissenschaftlerin Nicole Kleb von der Bertelsmann-Stiftung.
Aber ist das jetzt ein Staat, mit dem wir so ein Abkommen nicht haben, dann dauert es zum Teil wirklich lange, bis sowas dann genehmigt ist, bis man dann kommen darf. Je nachdem ist man direkt vielleicht geflaggt, dass man direkt noch in die Zollabfertigung auch noch darf, weil das vielleicht ein Staat ist, aus dem besonders viele Dinge kommen, die wir bei uns hier nicht haben möchten. Es ist immer ganz unterschiedlich, aber kann tatsächlich länger dauern.
Manchmal wird der Antrag auch gar nicht genehmigt, zum Beispiel wegen fehlender Rückkehrbereitschaft. Berichten zufolge kann das selbst Menschen passieren, die einen Job und Familie in ihrem Heimatland haben. Daran merkt man schon, eine EU-Staatsbürgerschaft ist viel wert, aus vielen Gründen. Jungen Menschen bringt sie die Freiheit, durch viele Länder zu reisen, ihren Wohnort frei zu wählen und andere Kulturen kennenzulernen. Nicole Kleb hat uns noch einmal daran erinnert, dass das nicht immer so war.
Ich finde tatsächlich, dass für uns gerade dadurch, dass wir auch aufgewachsen sind, schon mit dieser Reisefreiheit, also ich glaube 1995 ist das Ganze in Kraft getreten und tatsächlich umgesetzt worden. Ich bin 97 geboren, wahrscheinlich älter als die meisten Leute, die euch hören. Und für mich ist das schon total selbstverständlich. Grenzen kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Und man sollte sich eigentlich wirklich nochmal ein Gedächtnis rufen. Das ist leider tatsächlich nicht so. Und das ist was wir jeden Tag so ein bisschen neu erkämpfen und auch mit dazu stehen müssen. Und das tun wir am allereinfachsten, indem wir einfach so ein kleines Kreuz setzen bei Parteien, die pro-europäisch unterwegs sind oder zumindest eben den Gedanken mitteilen und ja, wählen gehen am Ende des Tages.
Am 9. Juni ist in Deutschland Europawahl. Und dabei wird auch immer über die Zukunft der Europäischen Union entschieden.
Hey Leute, ich bin ja einfach in so einer Bar in Split gelandet. Richtig random. Ich war so unterwegs und habe dann an einem Tisch so eine Gruppe Deutsch sprechen hören. Dachte mir erst so, boah, nee, jetzt keine Deutschen. Aber dann hat sich einfach herausgestellt, dass das so Studierende sind, die hier Erasmus machen.
Hey, wie krass. Ich muss zugeben, Amerika ist cool, aber so viele Vorteile wie in Europa gibt es hier leider nicht. Sobald man in ein anderes Land reisen möchte, ist es meistens ziemlich kompliziert.
Das stimmt, ne? Eigentlich, die EU ist eigentlich schon richtig krass, ne? Also schon ziemlich stabil.
Mal eben durch 27 Länder reisen, mit einem geförderten Freiwilligendienst ins Ausland gehen oder ohne Extragebühren im Ausland studieren. Das alles wäre nicht oder nur schwer möglich, wenn wir als EU-Bürgerinnen und Bürger nicht von der Reisefreiheit profitieren würden. Diese Freiheit gilt aber nur für europäische Staatsbürger. Das zeigt sich auch an den Außengrenzen der EU oder den Visa-Regelungen für den Schengen-Raum. Beides regelt die EU-Politik und ihr könnt mitentscheiden. Bevor am 9. Juni die Europawahl ansteht, möchten wir erfahren, was die EU in anderen Bereichen bewirken kann. Wir informieren euch auf Instagram und TikTok über alles, was ihr zu der Europawahl wissen müsst. Deswegen folgt uns auch gerne auf Spotify und auf unseren Social-Media-Kanälen. Bis jetzt wurden diese Folgen veröffentlicht: der Rechtsruck, die Digitalisierung und die Klimakrise.
Europa nimmt auf ist eine Podcast-Reihe von Salon 5, der Jugendredaktion von Korrektiv. Das war Folge 4, die Reisefreiheit. Alle Folgen findet ihr auf Spotify und auf unserer Website. Skript und Recherche: Alina Andracek, Max Hillenberg, Marie Kotzian und die Lara Schwidder. Sprecherinnen und Sprecher: die Lara Schwidder, Kevin Hill, Aref Majub, Sarah Viergutz und Bianca Pörsch. Redaktion: Hatice Karaman und Tabea Stock. Faktencheck: Tabea Stock und Jelka Weiland. Musik: Matti Stahlbaum. Sounddesign: Alina Andracek, Max Hillenberg und Matti Stahlbaum. Schnitt: Alina Andracek und Max Hillenberg. Design: Tabea Stock. Die Sprachmemos der Jugendlichen wurden für diesen Podcast nachgestellt. So oder so ähnlich finden aber aktuell Gespräche zwischen Jugendlichen statt.